Bevor ich predige, wollte ich sagen, dass ich hätte gern eure Unterstützung im Gebet, denn am 1. und 2. November, ich glaube, das ist Samstag, Sonntag, am 1. und 2. November, werde ich und Frank Krause die Freie Baptistengemeinde im Sulz am Neckar besuchen. Und diese Gemeinde wurde vor 4, 5, 6 Jahren gegründet und hat neulich den Namen Freie Baptisten genommen. Und dann wollten sie Kontakt mit uns aufnehmen und fragen, was unsere Standpunkte sind und was genau wir glauben. Und sie brauchen auch Ermutigung, denn sie fühlen sich etwa alleine. So, deswegen fahren wir hin. Das wurde seit 6 Monaten geplant. Und so, wir könnten eure Gebet gebrauchen. Auch in der Familienbibelstunde am Freitag wird das Thema Ältesten angesprochen. Denn es wird in den kommenden Monaten für uns daran, mindestens einen neuen Ältesten zu haben für die Gemeinde. Und dann am 14. bis 24. Es ist fast, als ob ich die Jeff Brown-Ansage mache jetzt. 14. bis 24.11. werde ich in den Staaten sein. Das wird das letzte Mal für mich sein mit der Planungskomitee von meiner Missionsgesellschaft. Und zur gleichen Zeit oder in der Zeit soll ich auch Sie bei einer Universität vertreten. Weil Sie gesagt haben, ja, du bist ja hier im Land und vielleicht kannst du etwas für uns tun. Ach, ihr wisst, wie wir Christen miteinander umgehen, oder? So, ich könnte eure Gebete auch dafür gebrauchen, nur dass ihr wisst, die 2 Sonntags in der Zeit werde ich nicht hier sein. Ein junger Mann heiratet eine junge Dame. Wie schön, denkt er, ist das jetzt durch das Leben zusammenzugehen. Wie wohltuend, dass wenn er zu Hause ist, ist sie auch da. Und wenn er hinausgeht, geht sie auch mit. Wohlbemerkt aber, er richtet sein Leben jetzt nicht mehr nach seinen Zielen, nach seinen Wünschen, sondern er muss auch ihre Ziele und ihre Wünsche mit integrieren, in was er plant und wie er in seinem Leben durch das Leben geht. Er findet in der Wohnung Platz für sie und für ihre Sachen. Und die Wohnung sieht jetzt etwas anders aus als vorher. Und irgendwie ist ein neuer Kleiderschrank 2-mal größer als die seinen, nicht ganz groß genug. Und dann kommt das erste Kind. Und jetzt muss die Wohnung und den Tag für 3 Personen organisiert werden. Und nicht mehr nur für 1 Person oder für 2. Je älter das Kind wird, desto mehr Faktoren im Leben werden die Kraft fordern, werden Weisheit und Zeit von den Eltern fordern. Arztbesuche, Kleidung kaufen, Nahrung kaufen, Schule, Hausaufgabe, Elterntreffen, Termine für Sport, für Musik, Jungschar und so weiter. Stellt euch vor, endlich hat das Ehepaar 8 Kinder. Was für Management-Experten müssen diese 2 werden? Nun ja, die Gesellschaft denkt nicht so sehr daran, aber wenn wir ehrlich sind, müssen diese 2 Leute echte Management-Experten sein mit 8 Kindern. Auch wenn die Eltern das Wort nicht benutzen, müssen sie unheimlich viel organisieren. Sonst geht die Familie moralisch und gesundheitlich kaputt. Denn die Wahrheit ist, je größer die Familie, desto mehr muss diese Familie organisiert werden. Mit Wachstum kommt Änderung. Und mit Änderung kommt neue Organisierung. Je größer die Gemeinde, desto besser muss die Gemeinde organisiert werden. Meine Frage an euch heute Morgen ist, seid ihr für die Änderung bereit? Für die Änderungen, die unter uns geschehen und geschehen werden, seid ihr dafür bereit? Denn wir predigen, ich predige über Gemeindewachstum, Gemeindeaufbau. Und hier ist das Teil, das Fertigstellen. Wir haben letzte Woche über den Aufbau gesprochen. Und jetzt ist das Fertigstellen, die verschiedenen Details. So stelle ich euch die Frage: Seid ihr für die Änderung in der Gemeinde bereit? Wir wollen das Phänomen dann in der Urgemeinde betrachten. Apostelgeschichte, Kapitel 6. Apostelgeschichte, Kapitel 6. Apostelgeschichte, Kapitel 6. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Thomas, wenn das läuft, da brauchen wir, da kannst du das ausschalten, denn ich denke, ich hab's an. Sag's an. Vielleicht haben wir keine Batterie heute Morgen. Funktioniert es jetzt? Okay. Gut, also danke für eure Geduld. Waren wir mitten in dem Bibellesen? Tut mir leid. Gut, Vers 3. So seht euch nun um, Bruder, nach 7 Männer unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist, das heißt voll mit dem Heiligen Geist, und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, und Prochorus, und Nikanor, und Timon, und Parmenas, und Nikolaus, ein Proselyten aus Antiochien. Lukas war auch wahrscheinlich aus Antiochien. Und hier nur wird es bemerkt, diese Proselyt war aus Antiochien. Diese stellten sie vor die Apostel, das heißt die Gemeinde. Und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrten sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Diese Gemeinde, merken wir, gerade am Anfang, in dieser Bibelstelle, war eine wachsende Gemeinde. Von Kapitel 2 bis durch Kapitel 6 notiert Lukas mehrmals, dass die Gemeinde gewachsen ist, und zwar gewaltig. Es ist schwierig zu sagen genau, wann dieses geschehen ist, dass wir in Apostelgeschichte 6 sehen, wann genau das passierte. Manche Gelehrte sagen, 3 Jahre nachdem Jesus Christus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Manche andere sagen, 6 Jahre nachher. Auf jeden Fall, ob es 3 Jahre war oder 6 Jahre war, in so einer kurzen Zeit ist die Gemeinde in Jerusalem von 120 bis auf 10.000 Menschen gewachsen. Das heißt explosives Wachstum. Ich weiß nicht, welche Gemeinde in unserer Zeit in Europa oder in dieser Welt so gewachsen ist. Mag sein, dass es irgendwo etwas Ähnliches gibt, aber das ist ganz, ganz selten. Sie war nicht nur eine wachsende Gemeinde, sie war auch kontrovers. Schauen wir im Kapitel 5, Vers 42. Es sagt über die Gemeinde, und sie hörte nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Also sie versammelten sich im Tempel, gerade im Tempelgebiet, die Gemeinde. In der Zeit sah sich die Gemeinde als integriert in Judentum. Und sie meinten auch, dass sie den richtigen Glauben Israels vertraten. Das Hohe Rat umgekehrt sah diesen Christen als eine wachsende Sekte, als Schwärmer, als Unruhestiftler, als Ketzer. Und das Hohe Rat hat bereits angefangen, die Gemeinde zu verfolgen. In diesem theologischen Spannungsfeld oder religiöses Spannungsfeld wuchs die Gemeinde. Die Gemeinde besaß Mut und Einheit. Verfolgung, Kritik oder Drohung könnte sie weder spalten noch einschüchtern. Ich lese wieder. Nach Verfolgung. Sie haben Verfolgung erlebt. 2-mal waren die Apostel im Gefängnis, das heißt Johannes und Petrus. Und nach dem 2. Verhör wurden sie gepeitscht. Also Verfolgung gab es bereits. Und sie wurden gedroht. Predige in diesem Namen nicht mehr. Und was haben sie getan? Vers 42, Kapitel 5. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Pausenlos evangelisiert hat diese Gemeinde es so geführt. Pausenlos. Also in dem Griechischen kommt es umso stärker vor. Pausenlos haben sie evangelisiert, trotz Drohung, trotz Verfolgung. Sie hatten Mut und sie hatten Einheit. In Kapitel 5 und Vers 12 wollen wir etwas mal anschauen. In Kapitel 5, Vers 12. Aber durch die Hände der Aposteln geschah viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig in der Salenheule Salomos, das war im Tempelgebiet, einmütig. Das Wort einmütig wird von der Gemeinde angewendet in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 14, in Kapitel 2, Vers 1, in Kapitel 2, Vers 46, in Kapitel 4, Vers 24. 5-mal innerhalb 5 Kapiteln wiederholt Lukas diese Bewertung der Gemeinde. Einmütig. Es sollen allen klar sein, diese Gemeinde, diese Urgemeinde besaß eine wunderbare Einheit. Und jetzt sind wir, jetzt für Kapitel 6 bereit. Und es sagt in Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Die griechischen Witwen wurden im Dienst übersät. Also was war das eigentlich? Ich meine, es kommt so plötzlich vor in dieser Erzählung. Nun, die jüdischen Synagogen haben ihre arme Leute gepflegt. Das war Standardpraxis unter denen damals. Und diese Versorgung für die arme Leute, inklusive Waisenkinder, inklusive Witwen und andere Arbeitslose, dieses wurde gut organisiert und die Leute wurden gepflegt. Aber jetzt gibt es zwei Lager. Es gibt die Christen und es gibt die anderen Juden. Es gibt diejenigen, die meinen, Jesus ist Messias, und es gibt die anderen, die meinen, auf keinen Fall. Und dann bekommen sie immer weniger von der Pflege. Die Leute, die arm sind, die Witwen, die Waisenkinder. Und es gab eine Klage von den Hellenisten an die Hebräer. Luther übersetzt dieses von den griechischen Juden gegen den hebräischen Juden. Was soll das heißen? Ich dachte, alle Juden waren auch Hebräer, oder? Nun, in der neuen Schlachterübersetzung gibt es eine Notiz da und es sagt, als Hellenisten wurden die griechisch sprechenden und von der griechischen Kultur beeinflussten Juden bezeichnet. Und jemand hier mit neuem Schlachter sagt, hurra für meine Übersetzung. Gut, habt ihr eure Pluspunkt und jetzt machen wir weiter. Also so waren diese Leute. Sie waren Juden, die Griechisch sprachen, die statt eine hebräische Bibel gelesen haben, eine griechische Bibel gelesen haben, zwar das Alte Testament auf Griechisch. Und die hebräischen Christen haben das Alte Testament auf Hebräisch gelesen. Und die Griechen waren von Sitten geprägt, vom griechischen Umwelt. Und die Hebräische meinten, mit solchen Dingen werden wir gar nichts zu tun haben. Stellt euch vor, was für eine Spannungswelt unter den Juden wegen diesen Griechisch und Hebräisch entstanden ist. Die hebräisch sprechenden Leute, Juden, meinten, dass die Hellenisten sich unrein gemacht haben, weil sie zu viel von heidnischem Denken und Handeln beeinflusst waren. Die Hellenisten umgekehrt meinten, dass die Hebräisten zu hochnäsig waren und zu sehr in ihrer eigenen Welt gefangen. Kulturelle Unterschiede gab es, die zum Ärgernis geführt haben. Und wo es immer auch diese zwei Gruppen in der Welt gegeben hat, am gleichen Ort, gab es automatisch ein Spannungsfeld dort. Ein Spannungsfeld, die nicht nur die Juden, sondern auch die Nichtjuden spürten. Stellt euch vor, diese zwei Gruppen sind jetzt in einer Gemeinde. Wir sollen niemals unterschätzen, wie kräftig das Evangelium ist. Was für Einheit das Evangelium unter Menschen zustande bringen kann. Wir brauchen auch nur an unsere Gemeinde zu denken und zu merken, wie unterschiedlich wir voneinander sind. Und wir sind eine Gemeinde, die zusammen Gott Anbetung bringt, zusammen evangelisiert, zusammen den Herrn dient, zusammen einander unterstützt. Das Evangelium ist sehr, sehr kräftig. Mitten in diese wunderbare Einheit damals gab es auch dort Spannung. Diese Spannung hat sich wie immer zugespitzt. Und das Erstaunliche ist, dass es nicht vorher geschehen ist mit diesen zwei Gruppen dort in der Gemeinde. Nun, bemerke, was die Aposteln getan haben, wie sie reagiert haben. Ich fange wieder an in Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen. Nun, was die Aposteln getan haben, war für uns eine Lektion. Und für jeden, der eine Leitungsrolle hat, eine Lektion. Sie haben den Unrecht nicht verneint, nicht vertuscht. Sie haben das Problem nicht heruntergespielt. Sie haben sie wahrgenommen. Haben gesagt, ihr habt recht. Okay, wir wollen etwas tun, um das in Ordnung zu bringen. Denn, Geliebte, solche Dinge geschehen in die besten Gemeinden. Also, dass etwas daneben geht, dass etwas verkehrt läuft, dass jemand übersehen wird. Also, das passiert in jede Gemeinde, auch in die besten Gemeinden. Und wenn das passiert, dann sollen die Leute miteinander das aussprechen und versuchen, das zu erledigen. Die Apostel standen vor einer Wahl. Sollen sie sich mehr auf die armen Leute konzentrieren? Denn diese Männer, wir müssen es verstehen, haben eine Einladung von Jesus Christus bekommen. Folge mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischer machen. 3 Jahre lang oder 2 Jahre haben sie ihm nachgefolgt und sie haben ihre Berufstätigkeit aufgegeben, haben es kaum weitergemacht. Jesus ist gestorben, er ist wieder auferstanden. Er sagte, geh nach Galiläa, ich werde euch in Galiläa treffen. Sie sind nach Galiläa gegangen, Jesus Christus noch nicht getroffen, Johannes Kapitel 21, und Petrus sagt, ich werde fischen gehen, ich werde angeln gehen. Und die anderen, die mit ihm waren, sagten, wir gehen auch mit. Okay, jetzt müssen wir, also wir wissen nicht, was zu tun, jetzt in der alten Arbeit, was wir vorher getan haben. Und dann hat Jesus noch einmal den Wunder machen müssen, um das da klarzustellen. Du bist zum Menschenfischer berufen, Petrus, Johannes, ihr alle. Ihr seid zum Menschenfischer berufen. So haben sie ihren Beruf aufgeben müssen und sich vollzeitig für den Herrn engagieren. Sie haben sich völlig zu dem Dienst des Wortes gewidmet. Und sie waren dann die Hirten für die Gemeinde, für die junge Gemeinde. Diese waren die Hirten, diese 12 Apostel. 12 Hirten für 10.000 Menschen. Also das wäre praktisch ein Hirte pro 800, 900 Mitglieder. Wie sie das getan haben, weiß ich nicht. Ich kann nur staunen. Sie mussten Predigte und Bibelstunde vorbereiten. Sie mussten die Schulung für die Geschwister organisieren. Sie mussten andere Lehrer ausbilden. Sie mussten gemäß Jakobus Kapitel 5 die Kranken besuchen. Sie mussten Seelsorge machen. Zusätzlich nahmen sie die Almosen, lesen wir in Kapitel 4, kauften Hilfsmittel und versorgten die Witwen. Und es war so hektisch, dass jetzt mal einige sind nicht mehr gesehen, nicht mehr bemerkt. Sie haben sie übersehen. Also dieser letzte Dienst ging allmählich daneben. Was sollen wir tun? Haben Sie gedacht? Denn also in der Bibel ist nichts geschrieben. Da mussten sie das wirklich ausdenken. Wenn wir in dem Leben von Salomo lesen, finden wir, dass früh in seiner Regierungszeit, also nachdem er als König eingeweiht wurde, gab es einen Abend, dass er im Bereich Gibeon verbracht hat, hat gebetet und der Herr ist zu ihm erschienen. Und er hat gesagt, was willst du, Salomo? Du kannst um was du möchtest bitten, Reichtum oder irgendetwas, ich gib's dir. Was willst du haben? Und sein Gebet war, Herr, schenk mir Weisheit, denn wie kann ich so ein großes Volk leiten? Und der Herr schenkte ihm so viel Weisheit, dass er mehr Weisheit hatte, endlich, als alle anderen Menschen der Erde. Und wir sollen nicht dann denken, dass er sich zu Guru gemacht hat, also komm mal her, ich sag dir, was du alles wissen musst, sondern er hat das, was er von Gott bekommen hat, angewendet. Und wenn du in 2. Chronik liest, merkst du, 1. Chronik liest, merkst du, wie er den Gottesdienst und die Arbeit im Gottesdienst in Anbetung organisiert hat, wie er Arbeit organisiert hat, also verschiedene Teile des Lebens von dieser Nation organisiert hat, wunderbar organisiert hat. Wie hatte er das tun können? Der Herr schenkte ihm Weisheit. Er hat darum gebeten und Gott hat es ihm gegeben. Die Apostel haben Weisheit angewendet. Jetzt wieder in Apostelgeschichte, Kapitel 6. Die Apostel haben Weisheit angewendet und sind entschieden, einen neuen Dienst in der Gemeinde zu gründen. Vers 2. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis und voll Geist, das heißt voll mit dem Heiligen Geist und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Sie haben den Dienst gegründet, erklärt, was zu tun ist, und dadurch die Gemeinde besser organisiert. Die Witwen wurden nicht übersehen. Die Apostel haben Menschen vertraut und verantwortlich gemacht. Sie haben zu den Geschwistern gesagt, ihr sollt mal die anderen anschauen und welche aussuchen. Ihr sollt sie wählen. Tatsächlich. Solche Leute. Ich meine, ist das richtig, dass ein normaler Mitglied der Gemeinde so eine Entscheidung treffen darf? Für so einen Dienst, für so groß eine Gemeinde, in so einem theologischen Spannungsfeld, in so einem kulturellen Spannungsfeld, wie kann ich den normalen Gemeindeglied so etwas anvertrauen? Es gibt 2 Gründe dafür. Erstens, die Apostel wussten, dass der gleiche Heilige Geist, der in denen war, auch in den anderen Christen war. Genau wie er sie führte, könnte er allen in der Gemeinde führen. der Heilige Geist manchmal sage ich, denke ich, zitternd. Und als ich dieses geschrieben habe, habe ich das zitternd geschrieben, aber ich muss es euch sagen. Der Heilige Geist führt dich genauso, wie er mich führt. Das heißt, ihr könnt auch Entscheidungen treffen, nicht nur ich. Zweitens, die Mitglieder haben es klar gezeigt, wo sie standen. Sie haben alle sich taufen lassen. Und dadurch haben sie zu ganz Jerusalem gesagt, ich stehe zu Jesus. Ich stehe zu dieser Gemeinde. Ich stehe zu diesen Leuten. In Wasser getauft, als Zeugnis, ich stehe zu Jesus. Ich stehe zu den Christen. Also, sie mussten eine Stellungnahme machen und haben sie eine klare Stellungnahme zum Volk Gottes, auch gegen der damaligen Kirche. Was ihr tut und die Richtung, die ihr nimmt, ist verkehrt. Das war das Statement durch ihre Taufe. Also, wenn jemand bereit ist, das so zu machen, dann kann ich ihm vertrauen, denke ich. Also, er hat Flagge gezeigt, er hat es durchgedacht, hat Konsequenzen gezogen und ich kann ihm jetzt vertrauen. Manche Leute, eigentlich viele Leute, meinen, Organisation verhindert das Werk des Heiligen Geistes. Warum denken wir so heute? Denn ich sage, wir brauchen Organisation in der Gemeinde, haben Organisation, aber dann, je mehr die Gemeinde wächst, desto mehr müssen wir die Gemeinde organisieren. Müssen wir auch verstehen, was das heißt. Ich werde das ein bisschen erklären heute Morgen. Aber wisst ihr was? Jetzt läuft Kindergottesdienst. Jetzt gerade sitzen wir alle hier und es läuft Kindergottesdienst. Wisst ihr, wie viele Mitarbeiter wir im Kindergottesdienst haben? 19. Fordert viel Mitarbeiter, so etwas zu tun. Das ist nur ein Dienst in unserer Gemeinde. Und sie müssen organisiert werden. Manche Leute meinen, Organisation verhindert das Werk des Heiligen Geistes. Und warum denken Leute solches? Denn damals fand man keine Spur von diesen Gedanken. Ich denke, es kommt von daher, oder zum Teil von daher, dass wir in unserer Gesellschaft unheimlich organisiert sind. Ich nehme als Beispiel die politische Ordnung in Bayern. Die politische Ordnung in Bayern hat nicht nur einen Landtag, sondern auch etwas Spezielles, ein Senat. Zu diesem Senat gehören 11 Vertreter der Gewerkschaften, 5 Vertreter der Wohltätigkeitsorganisationen, 4 Vertreter der freien Berufe, 5 Vertreter von Industrielle und Handel, 5 Vertreter der Religionsgemeinschaften, 5 Vertreter des Handwerks, 5 Vertreter der Genossenschaften, 11 Vertreter der Land- und Forstwirtschaft, 6 Vertreter der Gemeinden und Gemeindeverbände, 3 Vertreter der Hochschulen und Akademien. Das ist nur ein Bereich in der Regierung von Bayern. Nicht mal ein Wort über die Bundesregierung gesprochen. In der bayerischen Staatsregierung gibt es die bayerische Staatskanzlei, das Staatsministerium für Bundesangelegenheiten, das bayerische Staatsministerium des Inneren, das bayerische Staatsministerium der Justiz, das bayerische Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst, das bayerische Staatsministerium der Finanzen, das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, das bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit und das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen. Nicht mal ein Wort über die Bundesregierung gesagt. Und dann gibt es die Verwaltung. Zur Verwaltung gehört die oberste Landesbehörde, Mittelbehörde, Unterbehörden. Ein Teil von dieser Behörde ist die Landpolizei, Landespolizei. Zur Landespolizei gehört die Grenzpolizei, die Bereitschaftspolizei und das Landeskriminalamt. Und dann gibt es die Organe der Rechtsprechung. Darin gehören die ordentliche Gerichtsbarkeit, die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Finanzengerichtsbarkeit, die Arbeitsgerichtsbarkeit, die Sozialgerichtsbarkeit. Ich darf aufhören, oder? Es geht noch weiter. Wir sind eine hochorganisierte Gesellschaft. Also, und im Alltag sind wir sehr organisiert, oder? Denken wir mal darüber nach, was wir mit unserer Mühe tun. Es gibt mindestens 8 Sorten von Mühe. 8 Sorten. Bis wir zur Mülldeponie kommen, das erste Mal, dass ich die Mülldeponie besucht habe, da war ich wie ihr, oder? Also, das war im ersten Augenblick verwirrend. Und sie haben Angestellte jeden Tag dort, die viel Zeit verbringen, um Leute, die ankommen, zu sagen, oh, das geht da, und das geht da, und das geht da, und das geht da. Denn wir können es nicht im Kopf behalten. Also, genial, oder? Absolut genial. Also, da könnte ich, als ich weggefahren bin, da dachte ich, da bin ich in Deutschland, ich bin in Wunderland. Also, das habe ich mir niemals im Leben vorgestellt, dass es so etwas geben kann. Nach 8 Jahren in Deutschland haben wir ein Jahr in Amerika verbracht. Ja? Und wir dachten, was ist hier los? Alles in einem Eimer. Also, oder? Und schließlich haben wir herausgehört, du kannst freiwillig dein Müll sortieren. Und ihr könnt euch darauf verlassen. Linda und ich, wir haben unser Müll sortiert. Und wir waren so glücklich. Wir könnten hin unser Müll sortieren und zurück nach Hause fahren. Wir sind gute Deutsche. Also wir sind hoch organisiert. Und in der Arbeit wird alles organisiert. Ein Formular für alles, eine Vorgehensweise für alles, ein Ordner für alles, eine Schublade für alles, ein Haken für alles, ein Stempel für alles. In diesem wunderbaren Organisation, in dieser Umwelt, bekomme ich auch viel Druck. Papierkram, Stress. Und ich möchte endlich Ruhe haben. Ich möchte endlich Freude haben. Ich erwarte eine freundliche Atmosphäre und ich habe an den Geschwistern, die ich kenne, lieb gewonnen. Und ich fühle mich langsam gemütlich hier in dieser Gemeinde. Und heute komme ich zum Gottesdienst und höre von Jeff, dass die Gemeinde Organisation braucht. Also die Welt stimmt nicht mehr. Aber wenn wir so denken, haben wir vergessen, die Gemeinde ist Familie. Die Gemeinde ist Familie. Wenn eine Familie wächst, so wächst die Organisation. Und genau wie sie das in Apostelgeschichte Kapitel 6 getan haben, so müssen wir auch in unserer Gemeinde tun. Das heißt nicht Papierkram und um Gottes Willen kein Stempel. Was sie heißt, ist Menschen schulen, Menschen Verantwortung geben und immer wieder mit denen kommunizieren, wie läuft es und was ist abgelaufen. Das ist, was wir von Organisation meinen. Menschen setzen sich für Dienst für den Herrn Jesus ein. Wenn eine Familie wächst, so muss die Organisation, um gesund zu bleiben, sich organisieren. Und nicht vergessen, die Leute, die für die neue Organisation gewählt werden sollen, waren Leute, die mit dem Heiligen Geist gefüllt wurden. Solche Leute nur können dieses machen. Doch das hat vieles mit dem Geist Gottes zu tun. Und lass uns das Ergebnis dann lesen. Vers 5. Und die Rede gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Prokanor und Timon und Parmenas und Nikolas, einen Proselyten aus Antiochien. Diese stellten sie, die Gemeinde, vor die Apostel. Und sie gebeteten, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Dann haben sie ihren Dienst getan. Und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde zum Glauben gehorsam. Durch das Organisieren könnte die Gemeinde weiter evangelisieren. Sie haben organisiert, um weiter evangelisieren zu können. Deswegen war es da. Deswegen geschah es. Und jetzt erkläre ich mein Ziel heute Morgen. Manche stehen am Rand. Jesus und diese Gemeinde, wir warten und erwarten Menschen, die zu ihm klar stehen. Jesus und die Gemeinde schauen für Menschen, die sagen wollen, ich möchte mich taufen lassen. Ich möchte zur Gemeinde gehören. Ich möchte in der Gemeinde einen Dienst tun. Ich möchte mich für Jesus Christus einsetzen. Das ist mein Ziel heute Morgen, da ich all dieses mit Gottes Hilfe erklärt haben. Und ich bin sicher, dass es ein oder zwei oder drei oder vielleicht noch mehr gibt heute Morgen, die sagen würden, dieses Jesus kennen, dieses Jesus bekennen vor den anderen, was ist das überhaupt, wie geschieht das überhaupt? Johannes 3,16 sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Da fing es an, Jesus Christus in der für deine Sünde gestorben ist. Wir wollen beten. Vater, eigentlich können wir sehr, sehr viel über diese Bibelstelle sagen. Und ich muss zugeben, Herr, ich bin einer, der sehr viele Fehler macht in dieser Sache. Und zu anderen schaue, wie ich lernen kann. Und ich komme kurz, aber ich möchte von dir lernen. Und wir als Gemeinde, Wir wollen von dir lernen. Wir wollen, Herr, uns genauso viel organisieren, damit wir den Dienst für dich richtig tun, aber auch genauso viel Freiheit geben, damit wir den Dienst für dich nicht verhindern. So arbeite in jedem Herzen, Herr. Und wenn jemand bereits sehr aktiv ist und viele Hingabe hat, ermutige du diese Kind Gottes, das, was sie tun, das Richtige ist. Vater, wenn es jemand hier gibt, der wenig tut oder sich davon zurückhält, auf diesen Grund oder jeden Grund, dass sie das heute Morgen beherzigen. Du suchst Diener. Und sie müssen sich einsetzen. Vater, als Gemeinde wachsen wir. Wir wissen, dass deine Wille ist, dass wir weiter wachsen. Und wir müssen für die Änderungen, die kommen, uns vorbereiten. Und dafür offen sein. Hab Dank, Herr, dass du das vorhast.